Wirksame Berufung. Eine Predigt gehalten von C.H. Spurgeon über Lukas 19, Vers 5. Dort heißt es: Und als er an den Ort kam, sah Jesus auf und erblickte ihn und sprach zu ihm: Zachäus, steig eilends herab, denn heute muss ich in deinem Haus bleiben. Ich bin zwar überzeugt, dass ihr in den Lehren des ewigen Evangeliums recht gut unterrichtet seid, doch merkt man in Gesprächen mit Jungbekehrten immer wieder, wie ungeheuer wichtig es ist, alte Lektionen zu wiederholen und die grundlegenden Lehren unseres heiligen Glaubens erneut nachdrücklich zu predigen. Wer die Lehre der wirksamen Berufung schon vor Jahren lernte, wird deshalb glauben, ich benutzte sehr einfache Worte für Gläubige, die noch jung in der Furcht des Herrn sind, damit sie den Beginn des Wirkens Gottes im menschlichen Herzen besser verstehen können. Gemeint ist die wirksame Berufung des Menschen durch den Heiligen Geist. Um die Lehre von der wirksamen Berufung zu veranschaulichen, möchte ich das Beispiel von Zachäus verwenden. Ihr werdet euch an die Geschichte erinnern. Zachäus war neugierig, diesen wunderbaren Mann, Jesus Christus, zu sehen, der die Welt auf den Kopf gestellt und für enorme Aufregung unter den Menschen gesorgt hatte. Manchmal empfinden wir Neugier als unangebracht und meinen, es sei Sünde, aus Neugier in die Gemeinde zu kommen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir wagen sollten, so etwas zu behaupten. Neugier als Motivation ist keine Sünde, obwohl sie gewiss nicht sehr edel ist. Dennoch hat sich Neugier oft als einer der besten Verbündeten der Gnade erwiesen. Aus dieser Motivation wünschte Zachäus, Christus zu sehen. Allerdings standen ihm zwei Hindernisse im Weg. Zum einen die große Menschenmenge, die ihm den Zugang zum Erlöser versperrte, und außerdem seine Kleinwüchsigkeit, die ihm die Hoffnung nahm, ihn über die Köpfe der Menschen hinweg erblicken zu können. Was tat Zachäus? Er handelte, wie ein Knabe gehandelt hätte. Damals waren die Knaben gewiss nicht anders als heute. Er erklomm einen Baum, um den vorbeigehenden Jesus zu sehen. Er, der reife Mann, kletterte auf den Baum und saß nun zwischen den Kindern. Die Burschen hatten viel zu viel Angst vor diesem strengen, von ihren Vätern gefürchteten Zöllner, als dass sie ihn heruntergestoßen oder ihn irgendwie geärgert hätten. Mit einer gewissen Besorgnis schaute er herunter, um zu erspähen, wer unter dieser Volksmenge Jesus war, denn der Erlöser hatte kein auffälliges Erkennungsmerkmal. Kein Kirchendiener mit silbernen Stab schritt vor ihm her, kein goldener Bischofsstab war in seiner Hand. Er war in kein priesterliches Gewand gehüllt, sondern war gekleidet wie die Menschen um ihn herum. Wie ein gewöhnlicher Landwirt trug er ein Oberkleid, das von oben bis unten aus einem Stück bestand. So konnte ihn Zachäus kaum ausmachen. Doch bevor er Christus sah, hatte dieser schon seinen Blick auf ihn gerichtet. Unter dem Baum stehend, schaute er herauf und sagte: Zachäus, steig eilends herab, denn heute muss ich in deinem Haus bleiben. Zachäus kletterte herab und Jesus kehrte in sein Haus ein. Zachäus wurde ein Nachfolger Christi und gelangte ins Reich der Himmel. Punkt 1: Wirksame Berufung geschieht aus Gnade. Das wird daran deutlich, dass Zachäus jemand war, dessen Errettung wir zu allerletzt erwartet hätten. Er wohnte in Jericho, einer bösen Stadt, auf der ein Fluch lag, und niemand hätte mit der Errettung eines Einwohners von Jericho gerechnet. In der Nähe Jerichos fiel ein gewisser Mann unter die Räuber. Auch wenn Zachäus gewiss nichts damit zu tun hatte, so waren doch einige Zöllner tatsächlich Räuber. Wir würden eher erwarten, dass sich Häftlinge bekehren oder Leute aus den herabgekommensten Stadtteilen Londons, aus den schlimmsten und abscheulichsten Lasterhöhlen, aber nicht Einwohner des damaligen Jerichos. Es spielt keine Rolle, woher ihr kommt. Ihr könnt aus der dreckigsten Straße, den schmutzigsten Slums Londons stammen, doch wenn euch die wirksame Gnade ruft, ist es ungeachtet deiner Herkunft ein wirksamer Ruf. Auch Zachäus ging einem äußerst verrufenen Gewerbe nach. Wahrscheinlich betrog er andere, um sich zu bereichern. Als Christus in sein Haus kam, gab es ein allgemeines Raunen, weil er bei einem Sünder zu Gast war. Aber die Gnade macht keinen Unterschied. Sie schaut nicht auf die Person, sondern Gott beruft, wen er will. Und er berief diesen schlimmsten aller Zöllner in der übelsten Stadt aus dem ärgsten Gewerbe. Weil Zachäus reich war, gehörte er obendrein zu denen, deren Errettung am unwahrscheinlichsten ist. Es stimmt, dass Reiche und Arme gleichermaßen willkommen sind und niemand wegen seines Standes verzweifeln muss. Dennoch ist es eine Tatsache, dass nicht viele Weise nach dem Fleische berufen sind. Vielmehr hat Gott die vor der Welt Armen auserwählt, reich im Glauben zu sein. Jakobus 2, Vers 5. Doch hier macht die Gnade keinen Unterschied. Der reiche Zachäus wird vom Baum gerufen. Er steigt herab und wird errettet. Ich dachte, es sei eines der größten Beispiele für Gottes Herablassung, dass er auf den Menschen herabschauen kann. Aber ich sage euch, als Christus zu Zachäus hinaufschaute, ließ er sich noch viel tiefer herab. Wenn Gott auf seine Geschöpfe herabschaut, ist das Gnade. Aber als Christus sich so erniedrigte, dass er zu einem seiner eigenen Geschöpfe hinaufschauen musste, ist das eine noch viel größere Gnade. Viele von euch sind auf den Baum ihrer eigenen guten Taten geklettert. Ihr habt euch auf die Äste eurer heiligen Handlungen gesetzt, vertraut auf den freien Willen der armseligen Kreatur oder ruht auf irgendeiner weltlichen Weisheit. Doch Christus schaut sogar zu stolzen Sündern hinauf und ruft sie herunter. »Steig herab«, sagt er, »heute muss ich in deinem Haus bleiben.« Wäre Zachäus ein demütiger Mensch gewesen, der am Wegesrand saß oder zu Christi Füßen, dann hätten wir Jesu Erbarmen bewundert. Aber hier sitzt er erhöht und Christus schaut zu ihm empor und fordert ihn auf, herunterzukommen. Punkt 2. Die Berufung ist persönlich. Mit Zachäus befanden sich noch Knaben im Baum, aber es bestand keinerlei Zweifel, wer gerufen wurde. Zachäus, steig eilends herab. Die Schrift erwähnt noch andere Berufungen. Insbesondere wird gesagt, denn viele sind Berufene, wenige aber Auserwählte. Matthäus 20, Vers 16. Das ist aber nicht die wirksame Berufung, die der Apostel mit seiner Aussage meinte. Die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Römer 8, Vers 30. Stattdessen handelt es sich dort um eine allgemeine Berufung, die viele, ja sogar alle Menschen ablehnen, wenn danach nicht der persönliche, besondere Ruf erfolgt, der uns zu Christen macht. Ihr werdet mir zustimmen, dass euch ein persönlicher Ruf zum Heiland führte. Bei irgendeiner Predigt merkst du, dass du ganz persönlich gemeint bist. Vielleicht war es die Bibelstelle, »Du bist ein Gott, der mich sieht«, 1. Mose 16, Vers 13. Der Prediger legte besonderen Nachdruck auf das Wort »mich«, so dass du dachtest, Gottes Auge sei auf dich gerichtet. Und bevor die Predigt vorbei war, glaubtest du Gott zu sehen, wie er die Bücher öffnete, um dich zu verdammen. Da flüsterte dein Herz, »Kann sich jemand in Schlupfwinkeln verbergen, und ich sehe ihn nicht«, spricht der Herr. Jeremia 23, Vers 24. Vielleicht saßt du auf der Empore oder hattest nur einen Stehplatz im Gang. Jedenfalls warst du ernstlich überzeugt, die Predigt gelte dir und nicht jemand anderem. Gott ruft die Seinen nicht in Massen, sondern einzeln. Jesus spricht zu ihr: Maria. Sie wendet sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabuni, das heißt Lehrer. Johannes 20, Vers 16. Als Jesus Petrus und Andreas am See fischen sah, sagte er zu ihnen: Kommt mir nach. Matthäus 4, Vers 19. Er sah Matthäus am Zollhaus sitzen und sagte zu ihm: Folge mir nach. Matthäus 9, Vers 9. Und Matthäus folgte ihm nach. Wenn der Heilige Geist an einem Menschen wirkt, trifft ihn Gottes Pfeil ins Herz. Der Pfeil streift weder seinen Helm, noch kratzt er an seiner Rüstung, sondern dringt durch die Ritzen tief in die Seele ein. Liebe Freunde, habt ihr diesen persönlichen Ruf gehört? Erinnert ihr euch, dass eine Stimme zu euch sprach: Steh auf, er ruft dich? Könnt ihr auf einen Zeitpunkt zurückblicken, an dem ihr gesagt habt: Mein Herr und mein Gott? Als ihr merktet, dass der Heilige Geist mit euch rang und ihr sagtet: Herr, ich komme zu dir, weil ich weiß, dass du mich gerufen hast. Ich würde euch alle Ewigkeit hindurch vergeblich rufen, aber wenn Gott jemanden Bestimmtes ruft, ist diese persönliche Berufung eines Einzelnen wirksamer als mein allgemeiner Ruf an alle. Punkt 3. Die Berufung ist dringend. Zachäus, steig eilends herab. Normalerweise reagiert ein Sünder auf die Predigt mit dem Wort »Morgen«. Er hört eine eindrückliche Verkündigung und sagt: »Ich werde mich nach und nach zu Gott umkehren.« Tränen rollen ihm die Wangen herunter, doch er wischt sie schnell wieder ab. Etwas Frömmigkeit kommt zum Vorschein, die aber bei Erprobung so schnell verschwindet wie die Morgenwolken durch die Sonne. Er sagt: »Ernsthaft gelobe ich, mich von heute an zu bessern. Noch einmal möchte ich meine Lieblingssünde begehen, dann werde ich sie aufgeben und mich für Gott entscheiden.« Er wurde nur vom Aufruf des Predigers angesprochen, und das ist so gut wie nichts. Der Weg zur Hölle, sagt man, ist mit guten Absichten gepflastert. Diese werden durch allgemeine Aufrufe erzeugt. Die Straße zu ewigen Verdammnis ist mit Ästen bedeckt, die Menschen herabgeworfen haben, anstatt selbst vom Baum zu steigen. Das Stroh vor der Haustür des Kranken lässt die Räder geräuscheloser vorüberrollen. Genauso bestreuen einige ihren Lebensweg mit dem Versprechen, Buße zu tun. Doch dadurch gehen sie nur leichter und lautloser in die Verdammnis. Aber Gottes Aufruf richtet sich nicht auf den morgigen Tag. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Hebräer 4, Vers 7. Gottes Gnade duldet keine Verzögerung. Wenn Gott dich zieht, kommst du zu ihm gerannt und redest nicht vom Aufschieben. Morgen, das ist keine geistliche Zeitangabe. Morgen steht im Kalender Satans und sonst nirgendswo. Morgen, das ist ein Felsen, der ausgebleicht ist von den Knochen der Seefahrer, die an ihr zerschellt sind. Es ist das Lichtsignal der Strandräuber, die ahnungslose Schiffe in die Falle locken. Morgen ist der Goldtopf am Ende des Regenbogens, den nie jemand fand. Morgen ist das Ungeheuer von Loch Ness, das noch keiner sah. Morgen ist ein Traum, eine Illusion. Morgen, ja morgen schon, könntest du deine Augen in den Qualen der Hölle aufschlagen. Die Uhr der Ewigkeit sagt: Heute. Alles ruft heute. Auch der Heilige Geist sagt: Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Sünder, seid ihr jetzt bereit, den Herrn zu suchen? wollt ihr jetzt zu ihm beten? Sagt ihr, jetzt oder nie, ich muss jetzt errettet werden. Wenn das eure Gedanken sind, hoffe ich, dass es ein wirksamer Aufruf ist. Denn wenn Christus jemanden ruft, sagt er, Zachäus, steig eilends herab. Viertens. Die Berufung ist erniedrigend. Zachäus, steig eilends herab. Oft rufen Prediger Menschen zur Buße auf, indem sie ihrem Stolz schmeicheln, ihre Selbstachtung stützen und ihnen in den Mund legen, ich kann mich zu Gott wenden, wann ich will. Das Wirken des Heiligen Geistes benötige ich nicht. Sie werden nicht aufgerufen, herabzukommen, sondern sich zu erheben. Gott aber erniedrigt einen Sünder immer. Kann ich mich nicht erinnern, wann Gott mich aufforderte, herabzusteigen? Einer meiner ersten Schritte war es, vom Berg meiner guten Taten herunterzukommen. Das war ein beschwerlicher Abstieg. Ich habe euch von euren guten Taten weggezogen. Nun möchte ich euch von eurer Selbstgenügsamkeit wegbringen. Da war noch ein anderer Abstieg, bei dem ich mir sicher war, unten angekommen zu sein. Aber Christus sagte, steig herab. Und ich stieg noch ein Stück herab, bis ich an einem Punkt fiel, wo ich dachte, hier könne ich nun gerettet werden. Tiefer, noch tiefer, hörte ich ihn sagen. Ich machte mich auf und kam noch weiter nach unten, bis ich den letzten Ast meines Hoffnungsbaumes fahren lassen musste. Dann sagte ich, ich kann nichts tun, ich bin am Ende. Über meinem Kopf schlugen die Wasser zusammen. Ich lag in Finsternis und hielt mich vom Bürgerrecht Israels ausgeschlossen. Du musst noch tiefer herabsteigen. Du bist noch zu stolz, um errettet zu werden. Dann wurde ich heruntergeholt, um meine Verdorbenheit zu sehen, meine Bösartigkeit, meine Schlechtigkeit. Wenn Gott jemanden retten will, sagt er, steig herab. Nun, Sünder, dein Stolz bringt dir nichts. Verstecke dich nicht länger in den Bäumen. Christus möchte dich am Fuß des Baumes sehen. Auch wenn du wie ein Adler in luftigen Höhen kreist, sollst du durch Gottes Gnade von dort oben herabkommen, oder du wirst eines Tages hinuntergestoßen. Er hat Mächtige von Thronen hinabgestoßen und Niedrige erhöht. Lukas 1, Vers 52. Fünftens. Die Berufung ist liebevoll. Heute muss ich in deinem Haus bleiben. Ihr könnt euch sicher gut vorstellen, wie sich die Gesichter der Umstehenden änderten. Sie hielten Christus für den heiligsten und erhabensten Menschen und wollten ihn sogar zum König machen. Heute muss ich in deinem Haus bleiben. In der Menschenmenge befand sich vielleicht ein armer Jude, der schon einmal bei Zachäus zu Hause war und zur Minna gemacht wurde, wie man auf dem Land sagt. Nun erinnerte er sich, was für ein Haus es war und wie er dort aufgenommen wurde. Seine Erinnerungen ähnelten der einer Fliege, die mit Not einem Spinnennetz entkommen ist. Ein anderer, dessen nahezu ganzer Besitz beschlagnahmt worden war, stand in der Nähe. Er dachte zurück, wie er Zachäus Haus betrat. Ihm erschien es, als würde er in eine Löwengrube geworfen. »Was?« riefen sie, »geht dieser Heilige in eine solche Höhle, wo wir armen Schlucker beraubt und schlecht behandelt wurden?« Es war schon schlimm genug, dass Christus mit ihm im Baum redete, aber jetzt geht er auch noch in sein Haus. Alle murrten, dass er Zachäus Gast war, um bei einem sündigen Mann zu herbergen. Ich weiß, was einige seiner Jünger dachten. Sie glaubten, es wäre sehr unklug von ihm und könnte seinen Ruf schaden. Außerdem würde es bei den Leuten Anstoß erregen. Nach ihrer Ansicht hätte er Zachäus, so wie Nikodemus, eine nächtliche Audienz geben sollen, wenn ihn niemand sah. Aber eine öffentliche Begegnung mit einem solchen Mann war das Törichtste, was er machen konnte. Warum handelte Christus so? Weil er Zachäus auf liebevolle Weise rufen wollte. Wenn ich zu dir komme, werde ich nicht auf deiner Türschwelle stehen bleiben oder durchs Fenster hineinschauen. Ich werde in dein Haus kommen. In das gleiche Haus, in dem dich Witwen angefleht haben und du sie ignoriertest. Ich werde dein Wohnzimmer betreten, wo du weinenden Waisen dein Mitleid versagt hast, dort, wo du wie ein ausgehungerter Löwe deine Beute verschlangst. Ich komme in dein Haus, das du verfinstert und verrufen gemacht hast, an den Ort, von dem die Schreie derer zum Himmel aufgestiegen sind, die du unterdrückt hast. In dein Haus werde ich kommen und dich segnen. Welche Zuneigung sich darin widerspiegelte. Armer Sünder, mein Herr ist ein sehr liebevoller Herr. Er kommt zu dir nach Hause. Was für ein Heim hast du? Ein Zuhause, das du durch dein Trinken unglücklich gemacht hast? Oder ist es durch deine Unreinheit verschmutzt, durch Fluchen verunreinigt? Ein Heim, in dem du einem üblen Gewerbe nachgehst, welches du gerne loswerden möchtest? Christus sagt, ich komme in dein Haus. Ich kenne einige Häuser, früher einmal Lasterhöhlen, in die Christus jeden Morgen kommt, wo Mann und Frau, die vorher miteinander stritten und sich bekämpften, die Knie beugen und zusammen beten. Einige meiner Zuhörer haben kaum eine Stunde Zeit für ihre Mahlzeiten, aber für Gebet und Bibellese nehmen sie sich Zeit. Christus kommt zu ihnen. Wo einst schlüpfrige Lieder gesungen wurden und eitle Bilder hingen, befinden sich nun ein Andachtsbuch und eine Bibel auf der Kommode. Sie haben zwar nur einen einzigen Raum zum Leben, doch wenn Gott einen Engel senden und ihn anschließend fragen würde, was er gesehen hat, wäre seine Antwort: »Ich fand eine gute Einrichtung vor. Sie haben eine Bibel hier und ein christliches Buch dort. Die schmutzigen Bilder haben sie von den Wänden genommen und verbrannt. Auch befinden sich keine Spielkarten mehr im Schrank des Mannes. Christus ist in dieses Haus eingezogen. Oh, wie gut, dass wir so wie die Römer unseren Hausgott haben. Unser Gott ist ein Hausgott. Er kommt, um bei seinem Volk zu leben. Er liebt die Zelte Jakobs. Nun, armer Sünder, der du in der schmutzigsten Höhle Londons wohnst, falls denn jemand hier sein sollte, auf den das zutrifft, Jesus sagt zu dir: Zachäus, steig eilends herab, denn heute muss ich in deinem Haus bleiben. Sechstens. Die Berufung kündigt ein Bleiben an. Heute muss ich in deinem Haus bleiben. Die allgemeine Berufung lautet so: Heute werde ich zur einen Tür deines Hauses hineingehen und zur anderen wieder hinaus. Der allgemeine Ruf, der durch das Evangelium an alle Menschen ergeht, wirkt eine Zeit lang an ihn, und dann ist wieder alles vorüber. Doch der rettende Ruf ist bleibender Natur. Christus sagte nicht: Beeile dich, Zachäus, und steige herab, ich möchte kurz in dein Haus hineinschauen. Sondern er sagte: Ich muss in deinem Haus bleiben. Ich komme, um mich mit dir hinzusetzen und zu essen und zu trinken. Ich möchte zusammen mit dir essen. Heute muss ich in deinem Haus bleiben. Da höre ich jemanden sagen: Sie glauben gar nicht, wie oft ich schon dachte, wirklich errettet zu sein. Aber jedes Mal wurde die Überzeugung schwächer. Es war wie in einem Traum, der verschwand, wenn ich erwachte. So war es bei mir. Verzweifle nicht, du arme Seele. Spürst du die Bemühungen der allmächtigen Gnade in deinem Herzen, die dich auffordert, heute Buße zu tun? Wenn du sie fühlst, ist es ein bleibender Ruf. Wenn Jesus an dir wirkt, wird er kommen und in deinem Herzen bleiben und dich auf ewig für sich weihen. Er sagt: Ich werde kommen und in Ewigkeit bei dir wohnen. Ich werde kommen und sagen: Zur Ruhe hier lasse ich mich nieder und gehe nicht mal ein, mal aus. Kein fremder Gast, der geht bald wieder, sondern als Herr von diesem Haus. Oh, sagst du, das ist, was ich will. Ich will einen Ruf in bleibender Gemeinschaft, etwas Dauerhaftes. Ich will keinen Glauben, der mit der Zeit verbleicht, sondern dessen Farben bleiben. Mit einem Ruf dieser Art ruft Christus. Seine Prediger können diesen Ruf nicht bewirken, aber wenn Christus spricht, dann spricht er mit Macht und sagt: Zachäus, steig eilends herab, denn heute muss ich in deinem Haus bleiben. Siebtens. Die Berufung ist notwendig. Lesen wir noch einmal: Zachäus, steig eilends herab, denn heute muss ich in deinem Haus bleiben. Das war nicht etwas, was Christus hätte tun oder lassen können, sondern es war ein notwendiger Ruf. Das Erretten eines Sünders ist für Gott ebenso notwendig wie das Erfüllen seines Bundes, die Erde nie wieder durch eine Flut zu richten. Aus drei Gründen ist die Errettung jedes bluterkauften Kindes Gottes notwendig: weil sie Gottes Absicht ist, weil Christus sie erkauft hat und weil Gott sie verheißen hat. Es ist notwendig, dass das Kind Gottes errettet wird. Einige Theologen meinen, es sei falsch, das Wort »muss« zu betonen, insbesondere in dem Vers: »Er musste aber durch Samaria ziehen«, Johannes 4, Vers 4. Jesus musste, sagen sie, durch Samaria ziehen, weil es keinen anderen Weg gab, den er nehmen konnte. Deshalb war er gezwungen, diesen Weg zu gehen. Ja, zweifellos, aber dennoch hätte es einen anderen Weg geben können. Die Vorsehung führte es, dass er durch Samaria gehen musste und Samaria auf dem Weg lag, den er wählte. Die Vorsehung leitete die Menschen, Samaria direkt an dieser Straße zu bauen, und die Gnade machte es erforderlich, dass der Heiland diesen Weg ging. Und er sagte nicht: Steig herab, Zachäus, denn ich könnte in deinem Haus bleiben, sondern ich muss. Für den Heiland war dies unbedingt notwendig. Es war genauso notwendig, wie dass der Mensch sterben muss oder die Sonne uns am Tag Licht spendet und der Mond in der Nacht. Ebenso notwendig ist die Errettung jedes bluterkauften Kindes Gottes. Heute muss ich in diesem Haus bleiben. Wenn der Herr dahin kommt, dass er etwas tun muss und will, was bedeutet das dann für den armen Sünder? Sonst fragen wir, soll ich ihn überhaupt reinlassen? Ein Fremder steht vor der Tür, er klopft wieder, wie er es schon zuvor getan hat. Soll ich ihn reinlassen? Aber dieses Mal heißt es, ich muss in deinem Haus bleiben. Er klopfte nicht an der Tür, sondern mit einem Schlag zerbarst die Tür in Stücke. Und so trat er ein. Ich muss, ich werde, ich will. Ich störe mich nicht an deinem Einspruch, den deine Verdorbenheit und dein Unglaube erheben. Ich muss und will. Ich muss in deinem Hause bleiben. Ich glaube nicht, sagt jemand, dass Gott mich je dazu bringen könnte, so zu glauben, wie du glaubst, oder überhaupt Christ zu werden. Aber wenn er gerade heraus sagt, heute muss ich in deinem Haus bleiben, dann wirst du keinen Widerstand leisten. Einige unter euch würden die bloße Vorstellung, jemals so ein frommer Methodist zu werden, verächtlich von sich weisen. Was wollen Sie, Sir? Sie denken nicht allen Ernstes, ich würde jemals einer Ihrer religiösen Leute werden. Nein, mein Freund, ich denke es nicht nur, ich weiß es mit Sicherheit. Wenn Gott sagt, ich muss, kann man sich nicht dagegen wehren. Lass ihn das Wort muss sagen und es muss sein. Eine Anekdote soll dies belegen. Ein Vater wollte seinen Sohn auf die Universität schicken, doch als er von dem Einfluss erfuhr, dem er ihn dort aussetzen würde, war er um das geistliche und ewige Wohl seines Lieblingskindes zutiefst besorgt. Er fürchtete, die Grundsätze des christlichen Glaubens, die er ihm einzuprägen versucht hatte, könnten gefährdet werden. Da er aber auf die Wirksamkeit des lebendigen Wortes vertraute, kaufte er ohne Wissen seines Sohnes eine schöne Bibel, die er ganz unten in seinem großen Koffer verstaute. So trat der junge Mann seine Zeit an der Universität an. Die Normen seiner frommen Erziehung waren bald abgeschüttelt, und er kam von Spekulationen zum Zweifel und vom Zweifel zur Verleugnung der Realität des christlichen Glaubens. Nachdem er seiner Einschätzung nach weiser geworden war als sein Vater, entdeckte er eines Tages, während er seinen Koffer durchstöberte, zu seiner großen Überraschung und Entrüstung das heilige Gepäckstück. Er nahm die Bibel heraus, und als er darüber nachdachte, was er damit tun solle, entschied er sich, sie als Schmierpapier zum Abputzen seiner Rasierklinge zu benutzen. Jedes Mal, wenn er sich rasierte, riss er ein oder zwei Seiten aus dem heiligen Buch heraus, bis fast nur noch die Hälfte übrig war. Doch während er sich so schändlich an dem heiligen Buch verging, sprang ihm hin und wieder eine Stelle ins Auge, die ihn wie ein spitzer Pfeil in sein Herzen drang. Schließlich hörte er eine Predigt, die ihm seinen wahren Charakter aufdeckte. Sie beschrieb den über ihn verhängten Zorn Gottes und besiegelte bei ihm den Eindruck, den er beim Rausreißen des letzten Blattes der heiligen, nunmehr geschändeten Schrift gewonnen hatte. Hätten ihm Welten gehört, er hätte sie gerne gegeben, um, wenn möglich, seine Tat ungeschehen zu machen. Am Fuß des Kreuzes fand er schließlich Vergebung. Die zerrissenen Blätter seiner heiligen Bibel brachten Heilung für seine Seele, denn sie ließen ihn auf Gottes Gnade vertrauen, die selbst für den größten Sünder ausreicht. Ich sage euch, es gibt nicht einen Sünder, der durch die Straßen streift und die Luft mit seinen Lästerungen verunreinigt, keinen lebenden Menschen, selbst wenn er beinahe so böse wäre wie Satan, den die Gnade nicht erreichen kann, sofern er ein Kind des Lebens ist. Und wenn Gott sagt, heute muss ich in deinem Haus bleiben, dann wird er das ganz gewiss tun. Lieber Zuhörer, wird dir jetzt vielleicht klar, dass du dich eine lange Zeit gegen das Evangelium gesperrt hast, es aber heute nicht länger durchhalten kannst? Spürst du die starke Hand, die dich ergriffen hat? Hörst du eine Stimme, Sünder, ich muss in deinem Haus bleiben. Du hast mich häufig verspottet, über mich gelacht, ins Angesicht der Gnade gespuckt, mich oft gelästert. Aber Sünder, ich muss in deinem Haus bleiben. Dem Missionar hast du gestern die Tür vor die Nase zugeschlagen und sein Traktat verbrannt. Du hast den Prediger ausgelacht, die Gemeinde Gottes verflucht und den Sonntag entehrt. Aber Sünder, ich muss in deinem Haus bleiben und ich werde. O Herr, sagst du, in meinem Haus bleiben? Aber es ist ganz mit Sünde überdeckt. In meinem Haus bleiben, aber dort gibt es nicht einen Stuhl oder Tisch, der mich nicht anklagt. In meinem Haus bleiben, aber die Balken, Bretter und Bodendielen würden sich erheben und dir sagen, dass ich nicht wert bin, den Saum deines Gewandes zu küssen. Was, Herr, du willst in meinem Haus bleiben? Ja, erwidert er, ich muss. Es ist absolut notwendig. Meine mächtige Liebe nötigt mich. Ob du willst oder nicht, ich bin entschlossen, dich willig zu machen. Und du wirst mich reinlassen. Überrascht es dich nicht, dass Christus dich nicht nur bittet, zu ihm zu kommen, sondern sich selbst an deinen Tisch einlädt? Und noch mehr, wenn du ihn abweist, sagt er freundlich, ich muss, ich werde eintreten. Ist es nicht erstaunlich, wie Christus einem Sünder nachgeht, ihm nachweint und ihn dazu bringt, sich erretten zu lassen? Genau das tut Jesus mit den Auserwählten. Der Sünder läuft vor ihm weg, aber die freie Gnade verfolgt ihn und sagt, Sünder, komm zu Christus. Wenn unsere Herzen verschlossen sind, legt Christus seine Hand auf die Türklinke, und wenn wir nicht aufstehen, sondern ihn kalt abweisen, sagt er zu uns, ich muss, ich werde reinkommen. Er weint über uns, bis seine Tränen uns gewinnen. Er ruft uns hinterher, bis wir auf seinen Ruf hören. Und zur von ihm festgesetzten Stunde kommt er schließlich in unser Herz und nimmt es als Wohnung ein. Jesus sagte, ich muss in deinem Haus bleiben. Achtens, die Berufung ist wirksam. Es war ein wirksamer Ruf, denn wir können seine Früchte erkennen. Zachäus' Tür war geöffnet, sein Tisch gedeckt, sein Herz großzügig, seine Hände gewaschen, sein Gewissen entlastet und seine Seele voll Freude. »Siehe, Herr«, sagte er, »die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen, und wenn ich von jemandem etwas durch falsche Anklage genommen habe, so erstatte ich es vierfach.« Einen ansehnlichen Teil seines Besitzes gab er fort. »Zachäus, heute Abend wirst du ein ganzes Stück ärmer sein als noch am Morgen, aber auch reicher. Im Vergleich zu der Zeit, als du auf den Baum klettertest, wirst du an weltlichen Gütern ärmer sein, aber reicher, unendlich reicher, an himmlischen Schätzen. Sünder, ob Gott dich ruft, lässt sich daran erkennen, dass er mit wirksamen Ruf ruft und nicht mit einem Ruf, den du hörst und anschließend vergisst, sondern mit einem, der gute Früchte hervorbringt. Wenn Gott dich heute Morgen gerufen hat, wirst du den Bierkrug stehen lassen und mit dem Beten beginnen. Wenn Gott dich heute Morgen gerufen hat, wird in deinem Geschäft nicht ein Fensterladen heruntergelassen sein, sondern alle. Und an der Tür prangt ein Schild: Dieses Geschäft ist am Sonntag geschlossen und wird sonntags nie wieder geöffnet haben. Morgen werden diese oder jene weltlichen Vergnügungen stattfinden, aber wenn Gott dich gerufen hat, wirst du nicht hingehen. Und wenn du jemanden beraubt hast, und wer weiß, vielleicht sitzt ein Dieb unter meinen Zuhörern, wirst du, wenn Gott dich ruft, das Gestohlene zurückerstatten. Du wirst alles aufgeben, was du hast, um Gott mit ganzem Herzen zu folgen. Wir glauben, jemand ist erst dann bekehrt, wenn er seinen falschen Lebenswandel abschwört und er Christus ganz praktisch als Herrn seines Gewissens anerkennt und seine Freude am Gesetz hat. Zachäus, steig eilends herab, denn heute muss ich in deinem Haus bleiben. Er beeilte sich, stieg herab und nahm ihn freudig auf. Zachäus aber stand und sprach zu dem Herrn: Siehe, Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen, und wenn ich von jemand etwas durch falsche Anklage genommen habe, so erstatte ich es vierfach. Jesus aber sprach zu ihm: Heute ist diesem Haus Heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Einige Lektionen. Eine Lektion für die Stolzen. Steigt herab, ihr stolzen Herzen, steigt herab. Die Gnade fließt durch die Täler, erklimmt aber nicht die Berggipfel. Steigt herab, ihr hochmütigen Geister. Die hochmütige Stadt macht er dem Erdboden gleich und baut sie dann auf. Eine Lektion für die armen, verzweifelten Seelen. Ich freue mich, euch heute in Gottes Gemeinde zu begrüßen. Das ist ein gutes Zeichen. Mir ist es einerlei, weshalb ihr gekommen seid. Vielleicht habt ihr gehört, hier stehe ein seltsamer Prediger auf der Kanzel. Stört euch nicht daran. Ihr seid alle ebenso seltsam wie er. Es muss so sein, dass seltsame Menschen sich mit anderen seltsamen Menschen zusammenfinden. Nun ist hier heute eine große Menschenmenge versammelt. Lasst mich daher eine Illustration verwenden. Ich möchte euch mit einem großen Haufen Asche vergleichen, unter den ein paar Eisenspäne gestreut sind. Sollte meine Predigt von göttlicher Gnade begleitet sein, wird sie wie ein Magnet wirken. Kein einziger Aschepartikel wird von ihr angezogen. Sie werden bleiben, wo sie sind. Aber die Eisenspäne wird sie herausziehen. Hier sitzt ein Zachäus, eine Maria, ein Johannes, eine Sarah oder ein Thomas, Gottes Auserwählte. Sie sind Eisenspäne in einer Versammlung von Asche. Und mein Evangelium, das Evangelium des heiligen Gottes, zieht sie wie ein großer Magnet aus dem Haufen. Schon kommen sie heraus. Warum? Weil zwischen dem Evangelium und ihrem Herzen eine magnetische Anziehungskraft besteht. O du armer Sünder, komm zu Jesus, glaube seiner Liebe, vertraue seiner Gnade. Wenn du den Wunsch hast, zu ihm zu kommen, wenn du dich durch die Asche zwingst, um zu Christus zu gelangen, dann liegt das daran, dass Christus dich ruft. Alle, die ihr wisst, dass ihr Sünder seid, jedermann, jede Frau und jedes Kind, ja, ihr kleinen Kinder, denn Gott hat mir einige von euch als Lohn gegeben, haltet ihr euch für Sünder? Dann glaubt an Jesus und lasst euch retten. Viele von euch sind aus Neugier hierher gekommen. O, dass ihr doch dem Heiland begegnen und errettet werden möget. ich mache mir Sorgen um euch, dass ihr ins Feuer der Hölle kommt. O, hört auf Christus, solange er zu euch redet. Auch heute, morgen, sagt er, steige herab. Geht heim und demütigt euch vor Gott. Geht und bekennt eure Sünden, die ihr gegen ihn begangen habt. Geht heim und sagt ihm, dass ihr ohne seine souveräne Gnade elendige Schurken seid. Dann vertraut auf ihn, um Ruhe zu finden. Denn er hat schon längst für euch vorgesorgt. Ihr sagt, »O, ich will ja errettet werden, aber ich fürchte, er will es nicht. Halt, halt! Hört auf damit!« Wisst ihr eigentlich, dass das schon an Blasphemie grenzt? Wäret ihr nicht so unwissend, würde ich euch sagen, das ist Blasphemie. Ihr könnt nicht auf Christus schauen, ohne dass er zuerst euch angeschaut hätte. Wenn ihr willens seid, errettet zu werden, ist er es, der euch diesen Willen gegeben hat. Glaubt an den Herrn Jesus Christus und lasst euch taufen, so werdet ihr errettet werden. Ich bin gewiss, dass der Heilige Geist euch ruft. Junger Mann dort drüben, oder du am Fenster, beeile dich, steig herab. Alter Mann, der du auf der Bank sitzt, steig herab. Kaufmann dort drüben im Gang, beeile dich. Ihr Verheirateten und Jugendlichen, die ihr Christus nicht kennt, er möge auf euch schauen. Alte Großmutter, höre den Gnadenruf, und du, junger Bursche, vielleicht blickt Christus auf dich. Ich hoffe, er tut es und sagt zu dir, beeile dich und steig herab, denn heute muss ich in deinem Haus bleiben.